Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 7. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Wir beten. Jesus, wir danken dir jetzt für diese Bibelstunde. Hab du Dank, dass wir nun auch am Ende des Tages zusammenkommen dürfen oder auch über die Internetmöglichkeiten verbunden sein dürfen, um auf dein Wort zu hören. Hab Dank, dass dein Wort wahr ist, dass es treu ist, dass es immer Bestand hat. Danke, dass wir uns daran ausrichten dürfen. Segne du uns beim Zuhören, schenk du uns offene Herzen, sprich du zu jedem, was für ihn heute auch wirklich wichtig und dran ist. Segne du unseren lieben Rainer, schenk du ihm Vollmacht, uns dein Wort auszulegen. Amen.
Ja, das Thema ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich ja schon in etlichen Einheiten in der Bibelstunde die Feste Israels als prophetische Modelle behandle. Und wie kommt der jetzt plötzlich auf das Thema Älteste? Sind denn die Ältesten auch irgendwie alttestamentliche Ordnung oder so? Ich werde es gleich erklären. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, wie der Gedanke dazu gekommen ist. Wir haben ja die Frühlingsfeste schon behandelt. Also wir hatten jetzt am Wochenende, Eckhard Meyer war auch dabei, wir hatten mit Evangeliumsdienst für Israel uns auch über die Feste Gedanken gemacht. Und da muss man wissen, es gibt eben nicht nur die biblisch für das Volk Israel, nicht für die Gemeinde, angeordneten Feste, sondern eben auch traditionelle Feste. Also nicht alles, was wir so aus der jüdischen Welt kennen, ist biblisch geboten. Also Rosh Hashanah zum Beispiel ist also auch nicht unbedingt in dem Sinn ein Fest. Eigentlich müsste es ins Frühjahr gehen, das wäre eine spezielle Sache. Purim wird zumindest die Geschichte von Esther erwähnt. Chanukka wird prophetisch angedeutet. Aber es gibt so ein paar Dinge, das sind traditionelle Feste. Aber man kann auch nicht sagen, der Herr hat da nicht seine Hand im Spiel gehabt. Aber sie sind natürlich ein bisschen anders zu betrachten wie die biblisch gebotenen Feste. Wir haben die vier Frühlingsfeste, März, April, so nach unserem Kalender werden die gefeiert. Ich will sie noch mal kurz nennen, wir haben die ausführlich auch zum Teil mehrfach behandelt. Pesach, das Erlösungsgeschehen wird hier durch den Herrn, durch das wahre Passahlamm wird hier vorgeschattet. Dann, was viele nicht wissen, der Fest der ungesäuerten Brote, hat mit Heiligung zu tun, kann man alles nachhören, wenn es einen interessiert. Dann kommt der Auferstehungstag, der im Fest der Erstlingsgarbe vorgeschattet ist. Also am Tag nach dem Sabbat, am Sonntag nach unserem Kalender, ist es so, dass diese Erstlingsgarbe dargebracht werden soll, also ein Symbol für die Auferstehung Jesu. Dann haben wir noch Shavuot, das ist Pentekoste, oder wir kennen das unter den Namen Pfingsten. Ja, also die vier Frühlingsfeste, Shavuot, Pfingsten, am 50. Tag Geistausgießung. Jetzt ist interessant, wenn man diese Feste prophetisch betrachtet, dann muss man feststellen, dass diese Frühlingsfeste prophetisch in der Erfüllungsebene, in der Christusebene, alle schon mit dem ersten Kommen erfüllt sind. Aber die drei Herbstfeste nicht. Und diese drei Herbstfeste, die alle im jüdischen Monat Tischri stattfinden, am ersten Tischri eben Rosh Hashanah, das sogenannte Posaunenfest. Rosh heißt ja Hauptanfang. Ja, also Rosh Hashanah heißt übersetzt das Haupt, der Anfang des Jahres. Shanah ist das Jahr. Dann haben wir dazwischen eine Slichot-Zeit, eine Umkehrzeit, sehr wichtig im heutigen jüdischen Judentum. Aber das nächste Fest ist dann der höchste Feiertag, am 10. Tischri Yom Kippur, Versöhnungstag. Da hat Israel eigentlich eine besondere Zusage, dass wenn sie die Feste feiern, aber insbesondere auch Yom Kippur, der Tag des Bedeckens heißt es eigentlich, dass dann der Feind nicht über sie herfallen wird. Und ich weiß nicht richtig, wie ich das verstehen soll, dass 1973 ausgerechnet an Yom Kippur, natürlich von der Seite der arabischen Armeen, die da Israel überfallen haben, haben die natürlich strategisch diesen Tag ausgesucht, weil das ganze Leben in Israel steht still. Ja, und auch Warnungen wurden nicht so ernst genommen vom der Regierung. Und ausgerechnet an Yom Kippur haben sie es überfallen. Das hat Gott zugelassen. Was er damit sagen wollte, weiß ich nicht. Aber daher ist dieser Feiertag natürlich auch bekannt. 10. Tischri und dann Sukkot, das sogenannte Laubhüttenfest vom 15. bis 22. Tischri. Also diese Feste, die haben es zu tun mit dem zweiten Kommen Jesu. Da geht es um die Errettung Israels. Da geht es um Nationen. Also ich will ja jetzt nicht vorgreifen. Wir sind jedenfalls immer noch bei Rosh Hashanah, haben uns schon grundsätzlich mit diesem ersten Herbstfest beschäftigt, haben gesehen, die Themen sind, es ist ein Weckruf. Schofar oder die Posaune, das soll aufwachen. Also der Bibelstunde soll man auch nicht zum Schlafen kommen. Volles Verständnis, wenn jemand müde ist, und kann auch mal vorkommen, ist mir auch schon passiert. Ich denke an eine Freizeit in der Schweiz. Du kannst denken, wo das war. Und dann gingen die Vorträge manchmal sehr lang und die Höhe und die Sonne. Und da wurde selbst als junger Kerl, ich habe also immer die Älteren bewundert, dass sie das durchstehen. Und dann war der Vortrag 2 Stunden. Und da habe ich dann doch mal nach einer Stunde 20 Minuten tiefer nachgedacht. Sie kennen das ja. Erst legt man den Kopf an Dings, dann schließt man die Augen. Da kann man noch vortäuschen, man wird besonders konzentriert zuhören. Aber danach war ich wieder topfit und habe also nochmal 40 Minuten mitgekriegt. Also ich habe tiefes Verständnis, nur wenn man immer schläft, dann sollte man geistlich fragen, ob da irgendwas, oder vielleicht auch den Arzt des Vertrauens. Also wir brauchen geistliche Wecker, so haben wir das auch letztes Mal gesagt. Es muss manchmal wackeln. Heute Morgen hatte ich ein langes Gespräch mit einem pensionierten Pfarrer. Wir brauchen keine Versammlung, wo alle immer nur nicken. Also sie brauchen dann auch immer nur den Kopf schütteln, das wäre auch schlecht. Ne? Aber es muss mal wackeln, man muss mal in Frage gestellt werden. Der Windrich, der hier ist, der hat schon manchmal Sachen gesagt, eben so viele, wo ich hundertprozentig bejahen kann, wo ich gedacht habe, das kann man doch so nicht sagen. Und das war gut, weil dann muss ich überlegen, ja, was steht jetzt eigentlich in der Bibel? Habe ich das bloß einfach übernommen und hat er gute Argumente und so? Und das bringt voran. Dagegen immer nur das zu hören, was man sowieso schon immer glaubt, das bringt einen nicht voran. Natürlich muss es da Grenzen geben. Also Weckruf, Selbstprüfung, Gericht wird ja nächsten Mittwoch ins Visier genommen. Aber eben auch Sündenvergebung. Also ich war erstaunt, wo ich aus einer Synagoge von einem Rabbi gehört habe. Wir haben ja immer das Bild, ja, die sind total in ihrer Gesetzesknechterei verfangen. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben ein Gnadenverständnis zum Teil wie wir. Natürlich ohne den Messias. Dann geht's eigentlich nicht. Aber, sagt der Rebbe da, Yom Kippur, und wenn du wirklich in der Buße und in der Reue warst, ist alles vergeben. Ist alles vergeben. Kannst du neu anfangen. Das ist erstaunlich. Und wenn die mal Jesus erkennen werden, wie die das aufsaugen werden, die ganzen Erfüllungsdinge, die sie alle schon in der prophetischen Vorschattung ja im Modell besser als wir kennen. Neuanfang, Aufbruch. Jetzt als nächstes mal Gericht, Vergebung. Heute die Anforderungen an den Chassan. Was war denn das nochmal? Chassan, das ist der Vorbeter. Es ist auch nicht unbedingt ein biblisches Amt. Es gibt so jüdische Traditionen, die haben sich entwickelt. Und ursprünglich in der römischen Zeit war er sogar Vertreter des Archisynagogus, also des Synagogenvorstehers, also da war er mehr in der Leitung. Es ist heute immer noch in den Synagogen, der gehört zum Klergi, also zum geistlichen Mitarbeiterstab, neben den Rabbi sowieso, Senior Rabbi und was weiß ich was, und dann die Chassan gehören da dazu, Kantor, aber heute werden sie verstanden als Vorbeter in der Synagoge oder einer jüdischen Gemeinde. Und diese Wandlung dieses Amtes erfolgte vor allem im Mittelalter von mehr leitender Funktion, also leitend im Sinne von auch administrativ, zum Vorsinger, Vorbeter so etwa im 9. Jahrhundert. Wir merken schon immer, wenn du es mit dem Judentum zu tun hast, dann musst du immer auch ein bisschen gucken in die Geschichte. Der Finger Gottes ist die Geschichte. Es gibt verschiedene Offenbarungsebenen, aber Geschichte ist ein Offenbarungskreis Gottes. Die Judenmajestät, sagte der General, als Friedrich der Große ihn fragte an der Tafel, nenne mir einen Gottesbeweis, die Juden. Man muss schon Tomaten auf den Augen haben, um nicht zu erkennen. Morgen haben wir dann auch gesprochen, ja, wie weit sind wir jetzt eigentlich? Wie nah ist an der Wiederkunft des Herrn? Ja? Und dann meinte der Bruder, hat es ihn doch alle Zeichen da. Ja, kann aber sich trotzdem noch ziehen, kann aber auch ganz schnell gehen. Aber man muss schon blind sein oder geistlich taub, wenn man nicht merkt, dass in dieser Welt die Dinge sich immer mehr zuspitzen. Negativ und hoffentlich auch positiv, es geht dem Herrn entgegen. Also der Kantor, das konnte eigentlich jedes Gemeindemitglied werden, aber die Liturgie ist immer schwieriger geworden. Es war eine schöne Stimme gewünscht, also ich wäre nicht dazu in Frage gekommen. Und jetzt, das finde ich interessant und da möchte ich auch gleich mal darauf eingehen. Traditionell, so habe ich nachgelesen, wird neben einer guten Stimme eine große Kenntnis der Liturgie verlangt. Und jetzt Achtung, und da ist der Konnex zu den Ältesten, vor allem aber ethisch einwandfreies Verhalten und Frömmigkeit. Ha, hätten wir doch gesagt, ja, das ist doch wurscht, wenn das ein super Opernsänger ist oder sonst irgendwas, ein Musiker, studiert, weltbekannt, dann ist doch egal, ob der da so ganz in den Geboten zu Hause ist oder nicht. Hauptsache, er macht schöne Musik. Und das ist ein geistlich wichtiges Moment. Alles, was einer Gemeinde vorsteht, auch vorne geschieht, soll Vorbildcharakter haben. Und zwar auch im Verborgenen. Weil es ansonsten in der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Anstoß ist. Und für den Kasan, ich war also erstaunt, als ich dem mal ein bisschen nachgegangen bin. Übrigens in den reformierten Gemeinden gibt es auch Kasanot, das sind dann also auch Frauen, aber in traditionell, also engeren Gemeinden natürlich nicht. Aber die Musik hat ja da generell hohe Bedeutung. Ich habe schon manchmal erzählt, wenn man so einen Synagogengottesdienst etwas zum Schabbesbeginn oder so sieht, da wird gesungen. Der wird gesungen, der wird gesungen, der wird gesungen und zum Teil Tradition über Jahrhunderte, Jahrtausend, dann zum Teil in moderner Form. Aber Singen hat eine hohe Bedeutung. Ich habe mal einen Kreis gekannt, da hat es geheißen, ja, Singen, das ist doch seelisch und da müssen wir doch wegkommen. Wir brauchen nur das Wort. Das Singen ist ein Geschenk Gottes, es ist ein Atmen der Geistseele auf einer ganz anderen Ebene. Es soll nicht ins Gefühlsmäßige abrutschen, aber den ganzen Menschen mitnehmen. Ich habe schon manches Mal Aurelius Augustin zitiert, Gott gesungen ist dreimal gebetet. Dann kam natürlich ein Mathematiker, also war keiner, aber einer, der so denkt, das kann doch nicht sein. Ja, Augustin wollte auch nicht sagen, man soll nicht beten, sondern nur noch singen. Aber er wollte sagen, wenn so alles beteiligt ist, ich weiß nicht, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt, manchmal du musst einfach singen. Gott loben, oder? Bist voll. Also singen ist ein Geheimnis. Übrigens, auch bei Demenzgang und so kann man oft nur noch mit Liedern tiefere Schichten erreichen. Also das Singen ist nicht ungeistlich. Das sieht man auch im Alten Testament bei David, bei Salomo, was für eine Sorgfalt er auch geistlich. Das waren ja nicht Ethan, Haman, Asaph, die haben ja Psalmen, die waren in der Schrift zu Hause. Die sind dann nicht auch von der Musikhochschule gekommen und gesagt, so, ich würde jetzt gerne Laufbahn im Tempel haben, ich könnte also den Priesterchor leiten. Es war ein geistliches Amt und das ist sehr wichtig, auch für heute. Und da gibt es enorme Unterschiede. Konstantin Schuchart hat in der Jüdischen Allgemeine geschrieben, in jüdischer Vorstellung sind Musik und Gesang keine menschlichen Erfindungen, sondern ein Teil der göttlichen Schöpfung, der die Aufgabe zufällt, den Schöpfer zu preisen. Also die stellen da Überlegungen an, die Vöglein singen zur Ehre Gottes und so weiter. Ist doch schön, wenn jetzt der Frühling kommt. Es sind ja viel weniger Vögel, weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht schon Auswirkungen von katastrophalen Veränderungen, denen wir entgegengehen. Aber es ist doch so schön, wenn die Vögel zwitschern. Finden Sie das auch so schön? Und wem singen die da eigentlich? Gut, manchmal dem Nachbarvogel, dem Weibchen oder wie auch immer, aber eben auch Gott. Jetzt fand ich noch einen interessanten Gedanken bei einem Rebbe, den will ich hier nicht vorenthalten. Und zwar Abraham, Rabbiner Abraham ben Shabbatai Horowitz. Was für ein Name schon, gell? Shabbatai Horowitz. Der sagt, weil das ein Problem wurde im Mittelalter, dass dieser Gesang immer kunstvoller wurde und immer mehr künstlerische Darbietung und immer breiter. Und dann wurde die Gefahr erkannt, Chasanim, also die Mehrzahl von Chasan, seien eitel und vor allem an der effektvollen Darstellung ihrer Kunstfertigkeit interessiert. Na, die Gefahr gibt's, stimmt's? Die gibt's bei Verkündigern, nicht wegen Singen, aber mit dem Reden. Die gibt's bei allen, die vorne was machen. Und deswegen muss man da auch eine geistliche Linie haben, dass wir nicht in eine Veranstaltung der Darbietung kommen. Es ist, also ich freue mich auch, wenn die den Ton treffen, ehrlich. Das ist schon wichtig, gell? Also das ist auch nicht dem Herrn, wenn ich sage, ich singe möglichst schräg, dann ist auf keinen Fall zu meinem eigenen Ehre. Das nicht, aber wir merken schon, manchmal kippt es, gell? Haben Sie auch schon gemerkt? Man merkt es ja vor allem bei den anderen, aber manchmal ist auch mal bei uns so. Gut. Also das ist sehr wichtig, dass die Musik geistlich zu verstehen ist, eine wichtige Funktion hat und dass der Chasan von daher eine, wie die Heman und Ethan und wie sie heißen, die Priester, die die Chöre anleiten und die Musiker und die Musikinstrumente, eine tief geistliche Funktion haben und auch ein entsprechendes Leben zur Autorisierung dahinter. Es ist jede Verkündigung, jede Nennung des Namens Jesu, jede Darstellung der Gemeinde ist auch ein Akt in der unsichtbaren Welt und ein Kampf. Und da geschieht viel mehr. Und das, selbst wenn der Pastor ins Bordell geht, das kann schon in der Gemeinde schlimm sein, also ich meine in der politischen Gemeinde. Aber es ist auch katastrophal in der unsichtbaren Welt. Ja? Also da muss eine gewisse Deckung da sein. Und das ist sehr wichtig, übrigens noch ein kleines Schmankerl. Gerade in Berlin gab es dann ja auch ganz berühmte Chasan. Einer war Josef Schmidt, der war so bekannt, auch von der Oper her, war Jude, hat dann aber auch in der Synagoge gesungen. Und dann sind viele Leute nur deswegen in die Synagoge gegangen, also auch Goyim, Heiden, weil die konnten sich keine Karte für die Oper leisten. Aber den Josef Schmidt mal zu hören, da ist man halt in den Synagogengottesdienst, dann hat man ihn auch hören können. Jetzt habe ich einmal, und dann kommen wir konkret zu den Ältesten, es gibt da verschiedene, man ist sich einig, eben der Chasan muss ein geistliches Leben führen, viel Tora studieren, je mehr, je besser. Habe ich vom Rabbinat der orthodoxen Rabbiner Deutschlands namens Oberrabbiner Raphael Evers, habe ich einmal herausgesucht, wie die geistlichen Background schildern. Hören Sie mal zu und haben Sie schon im Hintergrund, so bin ich drauf gekommen, ich gedacht, das ist ja wie im Neuen Testament für die Ältesten. Für einen Kantor gelten strenge Anforderungen, also alles jetzt Rabbi Evers. Ein Chasan, der einen Gottesdienst während der Slichot, das sind die Gebete um Vergebung, leitet, sollte einen hervorragenden Charakter haben, ein Leben in Disziplin führen. In seinem Leben sehr viel Tora gelernt haben, also er muss im Wort zu Hause sein. Könnte man ja sagen, ja, was spielt das für die Musik für eine Rolle? Sehr wohl. Und sie strikt an die Mitzvot halten, also Gehorsam gegen Gebote. Mitzvot sind Gebote. Idealerweise sollte er über 30 Jahre alt sein, sodass sich seine jugendliche Leidenschaft etwas abgekühlt hat und er etwas bescheidener geworden ist. Der leuchtet sofort aus, was wir gleich auch nochmal betrachten werden, was du uns schon gelesen hast. Kein Jüngling, ja, aufgeblasen, wichtig, du bist stolz, überheblich. Einer, der schon ein paar Demütigungen erlebt hat. Das empfehle ich auch übrigens jeder Firma. Einen jungen Chef, direkt von der Uni runtergefallen, und gleich Chef, das geht meistens nicht gut. Ganz unten anfangen, mal erleben, wie es ist, wenn einer sagt, du machst das jetzt, Punkt. Ob dir das einleuchtet oder nicht, dann kann man dann nachher anders führen. Ja? Also kein Jüngling. Vorzugsweise ist er auch verheiratet. Gut, da steht es nicht dabei, dass das zur Demütigung beiträgt, aber das war jetzt mein... Vorzugsweise ist er auch verheiratet und Vater von Kindern. Auch das kommt ja bei den Ältesten. Weil er dann eher geneigt ist, sein Herz an Hashem, also den Namen an Gott zu hängen und sich ihm von ganzem Herzen zu unterwerfen. Wenn aber eine bestimmte Person für alle inakzeptabel ist, sollte sie sich zurückziehen und die Aufgabe einer Person überlassen, selbst wenn dieser Mensch weniger belesen und weniger gelehrt ist. Also lieber einer mit einer geringeren Qualität, aber mit einem Background als einer, der alles weiß, aber stimmt nicht. Ne? Und das merkt man auch. Es gibt Leute, da kannst du rhetorisch, kommst du einfach nicht mit. Und die haben ein Wissen. Und die brennen förmlich Feuerwerke ab. Und manche sind dann total fasziniert. Aber es muss das Herz bewegen. Es muss das Werkzeug in der Hand Gottes sein. Es muss treffen. Deswegen muss man jetzt nicht stottern und mit Absicht alles irgendwie möglichst schlecht machen. Aber ich sage nur, die Rhetorik an sich ist schon eher dann eine Gefahr, weil man vielleicht zu sehr auf menschliche Methoden setzt. Ich habe schon manches Mal erzählt, dass ich gerne bete, Herr, schenk, dass ich dir auf der Kanzel nicht im Weg umhergehe. Das kann man nämlich. Kann sich selber produzieren und wichtig nehmen und sich ergötzen an seinen tollen rhetorischen Ergüssen und lässt da knacken wie nochmal irgendwas. Geht aber gar nicht drum. Geht um den Herrn und was er möchte. Wir beten ja auch, sein Name sei geheiligt und nicht unser sei erhöht oder groß gemacht. Also da ist ein Konnex aus der jüdischen Welt zu geistlichen Ämtern, Diensten. Ämter ist schon eine bestimmte Konnotation. Diensten in der Gemeinde. Jetzt können Sie sagen, ja gut, also Chassan bin ich nicht. Werde ich auch nicht werden, ich bin gar kein Jude, ich gehe auch nicht in die Synagoge und Ältester werde ich auch nicht. Will ich nicht, bin ich nicht oder warum auch immer. Was geht's mich an? Ja, das, was für den Ältesten geschrieben steht, das ist ja das Ideal und das Modell für alle. Also wenn es da heißt, ein Ältester sei nüchtern, dann ist es ja für alle so. Nur sagt man, also dass einer in die Leitung einer Gemeinde kommt, muss er schon ein Stück Weges gegangen sein. Da kann keiner sein, der jetzt gerade anfängt, ja? Aber das, was da genannt ist, auf diesem Weg sollen ja alle sein. Alles, was besonnen, geistlich, in Liebe, ausgeglichen. Und insofern können wir jetzt auch mal das so hören, wie sieht's denn eigentlich in unserem Leben aus? Und vor allem die wichtige Frage, ja, wie sieht's eigentlich mit unserer Gemeindeleitung aus? Ich meine nur nicht speziell die La Höhe, und ich sage mal unter uns im Vertrauen, katastrophal, was da zusammengeschustert wird bei den Ältesten. Katastrophal. Da zählen gar keine geistlichen Qualitäten, sondern der Metzgermeister vom Dorf oder der Bäcker oder der erfolgreiche Geschäftsmann, und der hat eine schöne Krawatte und der kann gut reden und der hat einen Doktortitel. Ist ja alles nicht schlecht, ne? Bäcker ist toll, Metzger ist toll, Doktor ist auch toll. Aber das sagt noch nichts über die geistliche Qualität aus. Und dann wundert man sich, wie es in den Gemeinden aussieht, weil schon die Leitung die Dinge überhaupt nicht mehr geistlich beurteilen kann und nicht mehr führen kann. Was heute in den Gemeinden möglich ist, da musst du sagen, sag mal, habt ihr noch alle geistlichen Tassen im Schrank? Und das fängt da an, dass die Gemeinden also hier vom Sauerteig schon durchdrungen sind und die biblischen Prinzipien der Ältesten missachten. Und Fritz Grünzweig, den ich ein paar Mal jetzt auch zitieren werde, sagt, gerade in der letzten Zeit, wenn die Gemeinde von staatlicher Seite und von christlich abgefallener Seite, babylonisch, antichristlich angefochten ist, braucht sie klare Leitung und Führung. Und wenn die Männer an der Spitze schon rumeiern und keinen klaren Kurs haben und keinen klaren Stand zum Wort Gottes, zu bestimmten biblischen Prinzipien, was soll dann erst aus der Herde werden? Es ist also keine Randfrage, man sagt, ist auch egal, ich bin also entsetzt, ich habe schon so manches mitgekriegt, wie die Ältesten bestimmt werden. Also das, also unglaublich, und das ist eine ganz wichtige Sache, neben dem, dass wir uns alle auch an diesen Maßstäben ein Stück weit messen lassen müssen. Also ich lese Ihnen mal von Fritz Grünzweig vor. In einer Zeit der besonderen Verführung und Verfolgung, er geht jetzt auf den historischen Kontext des Timotheusbriefes ein, wie sie damals mehr und mehr einsetzte, wie sie auch heute in vielen Ländern der Erde vorhanden und wie sie für die letzte Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn in einer besonderen Verschärfung auf der ganzen Erde angekündigt ist, ist es besonders wichtig, dass die Ämter der Leitung in den Gemeinden die rechten Männer innehaben. Und da kann die Gemeinde sich nicht verstecken. Also, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich habe schon manchmal mitbekommen, wie die Gemeinde so, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, dass ich da die Vertraulichkeit nicht verletze. Also, welche Vorstellungen dort bei den ältesten Bestimmungen und Wahl vorherrschen. Ich sage Ihnen, ich war entsetzt, was da für Vorschläge kamen. Ich war entsetzt. Ich habe gedacht, mich laust der Affe, Entschuldigung. Fritz Grünzweig stellt gut fest, einerseits will der Feind mit seinen menschlich-dämonischen Helfern und Helfershelfern solche Leute als bestimmende Kräfte in die Gemeinde einschleusen. Vielfach schon gelungen. Die von seinem Geist, von der zurzeit vorherrschenden Ideologie infiziert sind. Also mehr getrieben vom Zeitgeist, mehr getrieben von den Medien als vom Wort der Wahrheit. Gar nicht zu Hause im Wort der Wahrheit. Unfähig, eine Gemeinde zu führen. Ein Ältester, der nicht in der Bibel zu Hause ist, unfähig, eine Gemeinde zu führen. Käme man ja im Unternehmen auch nicht auf die Idee, dass, wenn einer gar nicht weiß, wie ein Ottomotor funktioniert, dass der ein Motorenwerk leitet oder betriebswirtschaftliche Zusammenhänge kennt. In der Welt käme man nie auf die Idee, dass einer ahnungslos eine Leitungsfunktion kriegt. Es geht nicht um Leistung, um dass akademische Grade erworben werden. Das geht's gar nicht. Es geht um geistliche Kompetenz. Es kann ein ganz schlichter Bruder sein, der mit dem Herrn lebt und in seiner Bibel zu Hause ist und vom Wort Gottes geprägt ist. Und der Pfarrer und ich haben morgen gesagt, die Leute wissen gar nicht mehr, was in der Bibel steht. Die biblischen Prinzipien. Er sagt, er hat dann gern gefragt, naja, und hast du denn deine Bibel schon mal gelesen? Ja, alle paar Tage gucke ich mal so ein Vers lernen oder so. Ja, so kannst du als Christ nicht leben und als Ältester schon gar nicht. Also Fritz Grünzweig hat hier sehr gute Dinge festgestellt. Er sagt dann, wenn die wahre Gemeinde Jesu, er redet jetzt von der letzten Zeit, in die wir zunehmend hineinkommen oder schon sind, diese schwierige Zeit recht durchstehen soll, dann ist von großer Bedeutung, dass in ihr die Leitungsaufgaben von den richtigen Leuten wahrgenommen werden. Und nicht bloß die gerade Zeit haben oder Lust oder die sowieso immer den Mund offen haben. Was habe ich da erlebt, auch in Gemeindeversammlung, La Höhe ausgenommen? Und da muss eine Leitung, eine Gesprächsleitung auch die auffordern, was zu sagen, die vielleicht gar nichts sagen werden und nicht die, die immer was sagen wollen, aber nichts zu sagen haben. Tut mir leid. Das gehört zur geistlichen Führung. Er muss im lebendigen Glauben stehen. Man sagte mal, ein Leiter einer Gemeinde, die sind alle gläubig. Ja, das ist zu wenig. Das ist schön, das ist klar, ein anderer kommt gar nicht in Frage. Aber das ist zu wenig. Das müssen im Glauben schon ein Stück weit Gegangene sein. Gedemütigte, auf den Herrn geworfen, eine gewisse Lebenserfahrung, nicht mehr zu Extremen neigend. Also sie sind alle gläubig, das ist zu wenig. Gut, wenn du sonst niemand hast, dann bist du froh, wenn es einer ist, der wiedergeboren ist. Aber im Normalfall gehört die Gemeindeleitung in die Hände von Gereiften. Sie sollen in der Liebe sein. Und Paulus sagt sogar, wenn einer so einen Dienst begehrt, dann sagt er nicht, der soll sich mal gleich ganz hinten hinsetzen, weil das ist ja Geltungssucht. Er sagt, er begeht ein ideales Amt, idealen Dienst. Natürlich gibt es auch Geltungssucht, besonders unter Männern. und von Frauen, die ihre Männer vorschieben, gibt's auch. Aber grundsätzlich, der begehrt ein ideales, einen idealen Dienst. Wer sagt, ich glaube, ich habe eine Herdenaufgabe in der Gemeinde, das sagt der Herr nicht. Nee, also wenn einer das schon von sich selber sagt, gleich hinten an. Nein, ideal, ist gut. Aber jetzt die Kriterien. Und die wollen wir jetzt anhand dieses Textes, natürlich nur ganz kurz und fragmentarisch, ja klar, dass jede Eigenschaft wäre ja schon wieder ein kleiner Kosmos für sich. Es fängt damit an, bevor wir die Eigenschaften einstellen, dass man sagen muss, die Gemeindeleitung ist biblisch geboten. Also der Herr sagt in seinem Wort nicht, und wenn er gar nicht mehr wisst, was er machen soll, dann könnte er auch nochmal eine Gemeindeleitung bestimmen. Titus kriegt gesagt, bringt es in Ordnung, setze Ältesten ein. Es geht um Älteste, Presbyter, die identisch sein sind mit den Aufsehern, Episkopus. Das eine ist, also haben wir den Bischof draus gemacht, den gibt es so in dem Sinn biblisch gar nicht. Der Gemeindeleiter oder die Gemeindeleiter sind die Bischöfe, die Aufseher. Und der Begriff Episkopus kommt eigentlich vom Hausbau. Das ist sozusagen der aufsehende Bauleiter. Und wie wunderbar, der soll den Bau der Gemeinde, den geistlichen Bau leiten, beaufsichtigen, dass da nach den richtigen Kriterien, nach den richtigen Maßen, nach dem Wort der Wahrheit gebaut wird und nicht irgendwie. Und warum ein Ältester? Da ist zunächst mal nur einfach das Lebensalter gemeint, aber die Assoziation ist natürlich, es muss ein Mensch sein mit einer gewissen Reife, mit einer Erfahrung, auch eine gewisse Autorität ausstrahlt. Zu unterscheiden sind Diakone. Diakone, um es kurz gefasst zu sagen, sind für Teilbereiche zuständig, Älteste für alles. Also es kann zum Beispiel einen Diakon geben für Jugendarbeit oder einen Diakon Baumaßnahmen oder Finanzen oder sonst irgendwas. Auch tief geistlich, denken wir mal an Stephanus, Apostelgeschichte 6, das sind also nicht bloß irgendwie Hilfsarbeiter, aber eben nicht für die Gesamtverantwortung. Jetzt gibt es zwei Grundlinien. Gemeindeleitung ist nach meinem Verständnis keine Einzelperson. Ich nenne das das pastorale Unwesen. Sondern ein Team von Ältesten, bei dem es allerdings durchaus einen Primus inter pares, einen besonders Begabten, den alle akzeptieren, geben kann. Aber nicht im Sinne, dass einer sagt, wo es lang geht und der Rest nickt ab. Das ist unbiblisch. Es gibt zwar das kongregationalistische Gemeindeleitungsmodell, wonach Einzelpersonen, also eine pastorale Gemeindeleitung haben, aber alles, soweit ich das verstehe, wird immer von Ältesten und Aufsehern in der Mehrzahl gesprochen. Und das hat auch viele Vorteile, den Ausgleich der Schwächen des Einzelnen, Ergänzung, Korrekturmöglichkeit, die Arbeitsbelastung, das ist ja immer ein Thema auch bei Berufstätigen. Und wenn einer vom Teufel verführt wird, dann sind ja noch andere da, die sagen, nein, machen wir nicht, ja? Also ich finde, das hat viele Vorteile. Natürlich, die Nachteile sind, der Entscheidungsweg ist länger, es ist einfacher. Der Wladimir Putin, also ist jetzt keine Gemeinde, der entscheidet einsam in seinem Bunker, der muss niemand fragen und es wird so gemacht. Punkt. Sind natürlich schnelle Entscheidungen. Ist aufwendiger mit mehreren. Manche scheuen das. Das ist aber biblisch. Selbst die Apostel haben gerungen. Die haben gerungen. Die haben nicht gesagt, hat der Petrus, hat es ja gesagt. Punkt, aus, Ende. Es gab es auch mal, wo sie nach langer Diskussion, brüderlich, geistlich, hart zur Sache ging, gesagt haben, ja, wo Jakobus sagt, der Heilige Geist und ich haben. Ja. Das gibt's, aber bitte nicht zu einfach machen. Gemeindeleitung ist den Männern zugeordnet, Mann einer Frau, das steht in Titus 1,6 und auch in 1. Timotheus. Wichtig, es geht bei den Ältesten nicht ums Herrschen, das haben manche auch nicht verstanden. Die gerieren sich wie der Chef in einer Firma. Dienen. Dienen heißt aber nicht, dass man den Michel von allen macht und sie von allen irgendwie von Karren spannen lässt. Das heißt schon führen und leiten, aber nicht herrschen per ordre de mufti, wie in einer Firma. Der Laden gehört mir und wenn ich sage, du machst das, dann machst du das. Punkt. Das ist sehr wichtig, dass in der Gemeinde doch geistliche Prinzipien gelten. Dann ist auch wichtig, man kann sich nicht selber berufen, sondern der Heilige Geist beruft, benutzt dazu aber oft Menschen. Und das ist deswegen so wichtig, dass sie auch vor der Versammlung präsentiert werden, damit die Versammlung sieht, wir sind der Meinung, der Geist Gottes hat diese Menschen zur Leitung bestimmt. Auf dass sie Ehrfurcht und Respekt haben. Das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft sowieso ganz generell verloren geht. Gegenüber Lehrer, Polizei, alle möglichen. Es geht auch nicht um Kadavergehorsam, aber dieses leichtfertige alles runterkritisieren. Also ich gehe mal auf Corona kurz ein, keine Angst, keine inhaltliche Stellungnahme. Aber wir haben öfters gesagt, auch im Gespräch, Andreas Norbert und ich, es ist ja das eine, wenn einer etwas anders sieht, aber das andere ist dann, dass er auch gegen die Gemeindeleitung sagt, ihr könnt mir alle den Buckel runterrutschen. Verstehen Sie den Unterschied? Sie können ja unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn für eine Gemeinde gesagt wird, wir mit Gebet und Beratung und nach Abwägung aller Dinge wollen so machen, dann kann ich das anders sehen, aber dann darf ich nicht einfach in der Gemeinde über alles drüber fahren, was dort bestimmt ist. So ungeistlich. Bitte, also da eine gute Balance. Hab Acht auf euch selbst, sagt Paulus, und auf die ganze Herde. Sie Hirten mit göttlichem Auftrag und göttlicher Berufung. Und sie sollen es auch tun, fleißig. Keine, die nie irgendwas sagen, die nicht auftauchen, die nur immer in der letzten Reihe sitzen und alles abnicken. Das ist völlig falsch. Sie sollen präsent sein. Wie Jesus der Oberhirte ist, so sollen die Ältesten die Unterhirten sein, die die Herde auf rechter Straße leiten, versorgen, vor Gefahren schützen, Kranke, Schwache versorgen, verloren nachgehen in der Liebe. Und er muss natürlich für diesen Dienst qualifiziert sein. Jetzt kommen diese ganzen Begriffe, die ich noch kurz durchgehen will, bevor wir am Ende sind. Der Oberbegriff ist untadelig. Also gemeint ist natürlich nicht ein sündloser Mensch, dann könnte ja gar niemand Ältester sein. Und ich sag mal, wenn Sie als Verkündiger, als Ältester sich mal wieder ein bisschen runterdämpfen wollen, dann lesen wir nur 1. Timotheus 3 oder Titus 1. Da wird man mit jedem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Winrich, aber mit jeder Aussage wirst du etwas kleiner wieder. Auweia. Auweia. Aber die Konklusion ist dann nicht, dass ich sage, ja, na gut, dann lassen wir es halt. Dann kann ich es erst richtig bunt treiben. Nein. Demütigen, Vergebung, aufstehen, weitergehen. Also untadelig meint nicht, dass er sündlos ist. Es betrifft sowieso sein Leben vor der Christusbekehrung, zur Hinwendung zu Christus nicht. Jetzt wird es aber in einzelnen Punkten, die wir noch kurz durchgehen werden, konkretisiert. Mann einer Frau, das bedeutet nicht, dass er verheiratet sein muss, aber wenn, hat er nur eine Frau, das ist das biblische Bild. Mann einer Frau. Bedeutet auch nicht, wenn die Frau gestorben ist oder sonst wie, dass er nicht wieder heiraten darf. Aber er ist nur mit einer Frau verheiratet. Mann, einer Frau, lebenslange Verbindung. Dann, wenn verheiratet, dann in treuer Einehe. Mia betont, ist ein Zahlwort. Eine. Die eine. Er muss dem eigenen Haus gut vorstehen. Kinder mit Ehrbarkeit in Unterordnung halten. Oh, das war für viele Verkündiger und Prediger und Pastoren und Pfarrer eine Anfechtung. Manfred Mössinger hat mir erzählt, dass da gab es auch Zuschriften, die dann gesagt haben, du musst sofort von der Kanzel runter, weil in deiner Familie Ja, wie ist das jetzt? Aber das steht doch da in der Bibel. Ich weiß von einem, der hat das Ältestenamt nicht hier, ganz woanders, nicht angenommen, weil er sagt, mein Sohn ist geschieden. Dachte ich erst, Mensch, Hut ab, so konsequent und so. Aber wie ist das gemeint? Es geht nach dem alten Spruch, es geht um nicht Kinder, Erwachsene, die sind für sich selber verantwortlich, sondern, wie mein Vater und viele andere immer gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, ja, machst du, was ich sage. Also es geht um Unmündige, um Abhängige, zum Haushalt Gehörende. Und das Wort gläubig muss Niemand kann gläubige Kinder, man kann sie zur Gottesfurcht erziehen. Es geht darum, dass sie respektvoll, ehrfurchtsvoll mit den Eltern umgehen und nicht sozusagen völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Das ist die Voraussetzung, weil wenn er seiner eigenen Familie nicht vorstehen kann, wie will er die größere Familie der Gemeinde führen? Das heißt so ein Kriterium. Ja? Das ist also sehr wichtig. Also das, was man da Manfred geschrieben hat und auch anderen, das ist nicht biblisch. Wenn der erwachsene Sohn sich scheiden lässt oder sonst irgendwie was, dann ist es nicht mehr für den Vater das Ausschlusskriterium, Ältester zu sein. Nüchtern, es überrascht uns natürlich, also nicht jähzornig heißt im Titusbrief, dieses Aufbrausende, dieses Emotionale. Ich meine, ich mag keine Schlaftabletten. Sie? Na gut, wenn ich schlafen will schon, aber ich meine jetzt geistlich Menschen. Ich mag schon, wenn es ein bisschen feurig ist und gegeneinander und nicht immer so. Und das ist doch sonst langweilig. Also manche Leute, die wollen ja immer Schlaftablettentempo. Aber es gibt so einen Unterschied. Es ist so ein ungeistliches Eifern und Aufbrausen und Recht haben. Und natürlich auch zu extremen Neigern. Corona lässt grüßen. Schöner Anschauungsunterricht. Wobei ich jetzt nicht sage, was die goldene Mitte ist. Das weiß ja nur ich, gell? Besonnen. Der Unterschied ist einer, der ganz schnell unbesonnen entscheidet und vorangeht. Besonnen. Der die Dinge über der aufgeschlagenen Bibel mit Gebet entscheidet. Oh, da habe ich auch viel zu lernen. Sie auch? Manche entscheiden ja nie, das ist auch nicht gut, gell? Entscheiden nie, die machen nie einen Fehler, aber machen 1000 Fehler, weil sie nie entscheiden. Aber ich bin eher in der Gefahr, zu schnell zu sein. Langsam mit der jungen Pferde. Sittsam, würdig. Neudorfer sagt, das Gesamtverhalten des Gemeindevorstehers muss die Würde des Herrn der Gemeinde entsprechen. Gastfrei. Ukrainer. Ich weiß Familien, die haben Ukrainer aufgenommen, Geschwister, Familienangehörige, aber auch Ungläubige. Die ganze Bude, mir sagte eine Freundin, die haben 9 Leute in Hamburg in ihre Wohnung aufgenommen. Da gibt's keinen Raum, wo noch nicht irgendein Ukrainer oder Ukrainerin begegnet. Gastfreiheit war natürlich früher auch noch mal ganz anders gefragt von der Zeit her. Aber grundsätzlich nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und wenn Windrich kann da viel dazu erzählen, wenn die Gemeinde unter Druck ist und bestimmte staatliche Stellen gegen die Gemeinde vorgehen, dann erlangt es eine ganz andere Bedeutung, weil allein, dass du einen Christen bei dir beherbergst, bringt dich selber ins Visier und macht dich dann auch verdächtig. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. Haben Engel beherbergt. Ist auch so ein Wort. Ja. Dann lehrfähig. Da will ich ganz kurz bleiben. Das ist, der Älteste muss, der muss kein Lehrer der Gemeinde sein. Aber nach Hebräer 6, das ABC, die Grundelemente, die Storchei, lehren können. Der muss selber im Wort zu Hause sein. Wenn einer nicht erklären kann, wie man zum Glauben kommt, was Taufe ist, was Gericht bedeutet und all diese Dinge, ist eigentlich ungeeignet, eine Gemeinde zu führen. Wie gesagt, er muss kein Lehrer der Gemeinde sein, aber die Grundgabe muss sich so ausgeprägt haben, dass er die Grundelemente des ABC des Glaubens lehren kann. Ich sag mal Hebräer 6 fähig. Jetzt die anderen Eigenschaften mache ich um der Zeit willen fast nur nennen. Kein Trinker. Der Alkoholmissbrauch war auch damals stark verbreitet. Also es wird viel zu viel getrunken. Versteht es auch in der Welt? Verstehe ich. Ich habe in der eigenen Familie 2 Alkoholiker gehabt. Du kannst, wenn du in eine schwierige Lebenssituation kommst, auf die Idee kommen, dass ich sauf mir die Welt schön, entschuldige, wenn ich es mal so sage. Ich mache da keinen moralischen Vorwurf. Aber als Glaubensmensch sollte das nicht dein Ausweg sein. Und schon gar nicht als einer, der leidet. Der Rauschgeist und der Heilige Geist vertragen sich nicht. Kein Schläger, sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber man kann auch mit dem Wort schlagen. Es gibt Leute, die schlagen permanent. Jeder zweite Satz ist eine schnippische, verletzende Bemerkung. Ist nicht linde, ist nicht sanftmütig, ist nicht versöhnlich, sondern ist immer so Peitsche. Spitzes Mundwerk. Spitze Bemerkungen. nicht streitsüchtig, also da geht's um das Hobby der Wortgefechte. Oh Mann, war ich dem verfallen. Was haben wir rauf und runter diskutiert? Und es ging ja immer nur ums Recht haben, oder? Rauf und runter. Über Atomkraft, über Parteien, über was weiß ich. Das war, also ist ein junger Kerl, war noch gar nicht gläubig. Und auch später noch, da waren es halt geistliche Themen. Das sollte ja nicht sein. Wortgefechte. Da ist nicht nur der Knüppel gemeint, auch das Florett. Es gibt Leute, die sind stolz drauf, dass sie austeilen können mit ganz kleiner Klinge und feinem Stich. Aber es sitzt. Wir wissen ganz genau, wo das der andere zu treffen ist. Da sagt die Bibel, das ist nicht in der Liebe des Wortes. Da steht Paranyxo in 1. 113, meint den schnellen Angriff von der Seite. Man täuscht etwas anderes vor, tut so, als würde man en passant und wischt ganz genau, weil man ganz genau weiß, das trifft den. Soll nicht sein. Wenn du ein Problem mit ihm hast, dann sprich es offen an. Oder halt die Klappe, Entschuldigung. Und trag es in der Liebe. Aber nicht immer so schießen und verandern. Das ist völlig unbiblisch. Nicht geldliebend, haben wir ja alle kein Problem damit. Der Herr sagt, ihr könnt nicht dem Mammon dienen. Nicht ein Neubekehrter. Das führt ganz schnell zum Stolz. Also wenn du zum Glauben kommst, ich bin ja mit 19, als hätte ich zum Glauben gekommen, da denkst du ja sowieso, du erfindest jetzt und du weißt jetzt alles besser. Ne? Die da schon Jahrzehnte und Jahrhunderte dabei sind, die haben es halt noch nicht richtig gesehen, aber jetzt komme ja ich. Ne? Und sowas kann man natürlich nicht zum Gemeindeleiter machen. Dann das Letzte, er muss ein gutes Zeugnis haben. Das heißt nicht, dass er in der Gesellschaft den Leuten nach dem Mund reden muss, aber was wäre das für ein Zeugnis, wenn man meinetwegen mit einem Tisch in der Fußgängerzone steht und der Pastor der Gemeinde stadtbekannt ist, dass er regelmäßig mit 80 durch die Innenstadt pfeift. Kleinigkeit, aber macht ihn unglaubwürdig. Ich will schließen. Wie sieht es da in unserem Leben aus? Nur wenn man so die Eigenschaften, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, kein Neubekehrter, gutes Zeugnis, wie sieht's aus? Wo sagt der Geist Gottes, Mensch, da müssen wir aber zusammen noch ein Stück Weg gehen. Ist ja schön, wenn man das erkennt. Also haben Sie die Momente auch, wo du sagst, ich bin gar kein richtiger Christ? Kennen Sie das? Wo Sie sagen, das kann doch nicht sein, also... Aber der Herr sagt es nicht, um uns zugrunde zu richten, sondern zusammen mit mir darf es anders werden. Und das wünsche ich Ihnen. Und dass wir wirklich einen Weg mit Jesus haben. Es geht ja sowieso jetzt dem Herrn entgegen. Was wollen wir noch in dieser Welt? Es gilt zielgerad, schnurstracks ihm entgegen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Treue und deine Güte und dass du auch Klartext redest und dass du bist voller Liebe, voller Huld, voller Erbarmen, voller Gnade, voller Vergebung, aber du nennst die Dinge beim Namen. Und so wie wir sind, können wir dir nicht gefallen, aber du bist in unser Leben gekommen, du lebst in uns durch deine Gnade und wir dürfen andere sein, neue werden. Wir sind eine neue Kreatur in dir. Und so wollen wir nicht liegen bleiben, nicht stehen bleiben oder gar rückwärts gehen, sondern vorangehen dir entgegen. Danke für deine Liebe und deine Freundlichkeit. Danke auch für alle, die bereit sind, Älteste zu sein, diese Arbeit und diese Aufgaben, auch die Kritik und alles, was damit verbunden ist, auf sich zu nehmen. Stärke und segne sie, bewahr und führe sie, korrigiere sie und leite sie deinen Weg. Amen.